Wir wollen uns heute Morgen befassen mit Römer Kapitel 9, die Verse 19 bis 29. Römer 9, wir beginnen zu lesen mit Vers 19. Du wirst kommen zu mir sagen, warum tadelt er doch? Denn wer hat seinen Ratschluss widerstanden? So, wer, o Mensch, bist du, dass du Gott entgegnest? Wird etwa das Gefahrende zu dem Fahrenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn zeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in vieler Langmut die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig waren, ertrug, und wenn er es tat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, welche er im Voraus bereitete zur Herrlichkeit, an uns, die er auch rief, nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Völkern, wie er auch in Hosea sagt: Ich werde nicht mein Volk nennen, und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel: Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, ein Überrest wird errettet werden. Denn er führt ein Wort zu Ende und kürzt es ab in Gerechtigkeit. Weil der Herr eine abgekürzte Sache tun wird auf der Erde. Und es ist so, wie Jesaja zuvor sagte: Wenn der Herr der Heere uns nicht Samen übrig gelassen hätte, wir wären wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Wir neigen das Haupt noch einmal zu mir. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der es uns gibt. Wir danken dir, Herr, dass du heute hier bist, dass wir in deinem Namen uns versammeln durften und dass du zu uns redest. Herr, lass dein Wort nicht vergeblich zu uns reden. Wir danken dir, Herr, für dein Blut mit uns. Du willst uns in deine Herrlichkeit führen, die du für uns bereitet hast. Wir sind unterwegs. Wir danken dir, Herr, für deine Bewahrung, für deine Liebe, für dein Führen in der Wolkensäule und wenn es dunkel wird, in der Feuersäule. Wir danken dir, Herr, dass wir die Gewissheit haben, dass wir schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Lass, Herr, dein Wort uns groß werden, damit wir bewegt werden, andere noch unter der Last der Schuld leben müssen, zu dir gerufen werden können. Hilf mir, Herr, zum Reden und hilf uns allen zum Hören und zum Gehorchen. Amen. Um noch einmal den Zusammenhang aufzuzeigen, wir befinden uns in den Kapiteln 9 bis 11 des Römerbriefes. In diesen drei Kapiteln bespricht Paulus das Verhältnis des Handelns Gottes im Evangelium, so wie Paulus es predigt, und dem Handeln Gottes im Volk Israel. Das Handeln Gottes im Volk Israel ist ein altes Handeln. In Rom, wohin dieser Brief geht, sind Christen und Juden. Es sind Juden dort, die sind auch Christen, und es sind Juden dort, die sind noch nicht Christen. Paulus richtet sich an alle Menschen. Zunächst schreibt er an die Christen, aber wenn er nach Rom später kommt, so sagt uns Lukas in der Apostelgeschichte, dann hat er sich auch bald gewandt an die Juden der dortigen Synagoge. Denn er wollte, dass das Volk Israel zuerst die Gelegenheit bekommt, von seinem Messias zu hören, der Rettung bringen will seinem Volk. In diesen drei Kapiteln beantwortet er nun Fragen, die bei einem Juden aufkommen können, beim Hören der Evangeliumspredigt des Paulus. Für einen Juden sind da schon manche Fragen. Paulus zeigt nun das Verhältnis auf zwischen Gottes Handeln, so wie er es verkündet im Evangelium, und seinem Handeln, so wie es im Alten Testament berichtet ist, im Volk Israel. Er tut das, indem er in den ersten fünf Versen zunächst einmal feststellt, einmal, dass Israel gesegnet ist. Das hört ein Jude gern. Er singt gern Psalm 100, wir sind Schafe seiner Herde. Er liebt uns. Aber das andere hört er nicht gern, dass vom Evangelium her, weil Israel es verwirft, Israel verworfen ist oder verflucht ist. Damit das aber ankommt, sagt Paulus zu gleicher Zeit, dass er darunter leidet, dass Israel unter einem Fluch ist. Der Fluch wurde schon bekannt gegeben im Alten Testament. Und Paulus zitiert diese Stelle in Galater 3, wenn es heißt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht. Und dann, verflucht ist der, der nicht hören wird, die Worte des Propheten, den ich senden werde. Gott sagte zu Mose und durch Mose dem Volk, dass er einen Propheten aufrichten werde, wie Mose, er sollte aber ein größerer als Mose sein, und wer nicht auf ihn hören würde, der müsste aus dem Volk ausgerottet werden. Und das erklärt das Leiden Israels nach der Verwerfung Jesu Christi. Das hat Johannes der Täufer wiederholt, und davon spricht Paulus in Römer 9 bis 11. Wir werden noch mehr darüber hören, aber das ist zunächst das, was Paulus am Anfang dieses Kapitels sagt. Israel ist zu gleicher Zeit gesegnet, weil es erwählt ist, und auch unter einem Fluch. In den Versen 6 bis 13 spricht er von dem Grund des Handelns Gottes an Israel. Warum handelt Gott an Israel so, wie er es tut? Warum zum Beispiel macht er Unterschied in Israel? Warum erwählt er und segnet er einige? Und warum verflucht er andere? Paulus sagt, die Antwort auf Gottes Handeln an Israel ist Vers 6 nicht. Diese Antwort und der Grund liegt nicht in der Schwachheit des Erwählungswortes Gottes. Das heißt, wenn Gott Menschen erwählt hat, dann vermag er diese Erwählten auch ans Ziel zu bringen. Wenn nun Paulus sagt, einige Israeliten kommen nicht an, dann kann ein Israelit sagen, du Paulus, das stimmt nicht. Denn dann hast du einen Gott, der sein Wort nicht halten kann. Paulus sagt, so ist es nicht. Es bleibt so, Gott hat Israel erwählt, Aber es gibt Israeliten, die sind verflucht. Und es bleibt auch so, Gott hält sein Erwählungswort. Das wirft natürlich noch mehr Fragen auf. Aber die wird er auch beantworten. Aber zunächst muss einmal geklärt werden. So ist es nicht. Gott hat Macht, sein Berufungswort einzuhalten, uns Menschen, die gerufen sind, ans Ziel zu bringen. Ebenfalls in Vers 6, im zweiten Teil von Vers 6, sagt er nun ausdrücklich, woran es liegt. Es liegt einfach daran, und das ist eine schwere Kost, aber das müssen wir hinnehmen, dass nicht alle Israeliten erwählt sind. So, sagt der Israelit gleich, ich bin ein Israelit und bin nicht erwählt. Wie kommst du dazu, Paulus? Folgendermaßen, sagt Paulus. Zwei Beispiele. Und sie liegen am Anfang der Geschichte Israels. Wo? Bei Abraham. Da beginnt doch die Geschichte. Also, wie wurde Abraham erwählt? In der Familie Abraham macht doch Gott gleich einen Unterschied, nicht wahr? Ist Abraham nicht erwählt? Ja. Heißt das, dass alle seine Kinder erwählt sind? Nein, sagt der Jude unwillig. Ja. Der muss später dann die Konsequenzen ziehen bei Jakob. Und das will er nicht. Er will ja, dass alle Söhne Jakobs und alle Kinder von den Söhnen Jakobs bis zu ihm erwählt sind. Ja. Und jetzt muss er gleich feststellen, das geht so nicht. Nur weil der Vater erwählt ist, sind doch alle Söhne erwählt. Das beginnt schon bei Abraham. Nur einer von den vielen Söhnen Abrahams ist erwählt. Und das geht so weiter, bei Isaac gleich. Ja, könnte man sagen, Abraham hat zwei Frauen gehabt, aber Isaac hatte nur eine Frau. Und die hatte sogar Zwillinge. Also die sind zu gleicher Zeit da. Und nur ein Vater. Was willst du da sagen, mein Freund aus Israel? Da macht Gott doch schon einen Unterschied, schon vor der Geburt sogar. Einer ist erwählt für die Zwecke Gottes, ein anderer ist nicht erwählt. Also, es gibt so etwas, dass man zum allgemeinen erwählten Volk Gottes gehören kann, sagt Paulus zu Israeliten, und einige sind dennoch nicht notwendigerweise dabei. Nun muss er sagen, in den Versen 14 bis 29, und in diesem Teil des Briefes oder des Kapitels befinden wir uns, dieses Handeln Gottes ist ein gerechtes Handeln. Denn Gott einige erwählt und andere nicht erwählt. Und jetzt wird er Argumente geben dafür, dass dieses Handeln des Erwählens und Nichterwählens ein gerechtes Handeln ist. Und wenn wir damit fertig sind, dann glaube ich, können wir ruhig werden. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir dann im Vertrauen aus diesem Saal gehen können und sagen, du Gott bist gut und gerecht und groß. Und wenn nicht, dann liegt es nicht an Gott, denn er hat genügend gesagt, damit man Vertrauen in ihn haben kann. In den Versen 15 bis 18 legt er die Grundsteine für diese Argumentation. Er gibt gleich die zwei Hauptargumente, mit denen er ins Feld zieht, gegen die, die Gott widersprechen wollen hier, die sein Evangelium widersprechen wollen. In den Versen 15 bis 18 gibt er zwei Argumente für die Gerechtigkeit Gottes im Erwählen und Nichterwählen. Das erste Argument oder das eine Argument ist, Gott ist gut. Gott ist ein Gott, der ist gut. Das ist sein Charakter. Er ist barmherzig. Paulus beruft sich also auf das Wesen Gottes. Wenn er sein Handeln rechtfertigen will, warum handelt Gott, wie er handelt? Weil er so ist, wie er ist. Mein Freund aus Israel, wollen Sie Gott ändern? Wollen Sie einen anderen Gott bekommen? Dann natürlich müssen Sie anderswo hingehen. Aber dieser Jahwe, den ihr als Gott Israel habt, das ist so ein Gott, wie ich ihn hier beschreibe. Und er zitiert ja dauernd aus dem Alten Testament. Das ist die Bibel des Juden. Und dort steht geschrieben, Gott ist barmherzig, er ist gut, er ist heilig. Und zweitens,
Und dies sind die großen Eigenschaften Gottes. Wenn ich in der Akademie Theologie unterrichte, das heißt spezielle Theologie, Lehre von Gott speziell, dann erzähle ich Ihnen, dann fasse ich alle Eigenschaften Gottes zusammen unter diesen zwei Eigenschaften. Die Größe Gottes und die Güte Gottes. Und in diesen zwei Eigenschaften liegen die anderen drin. Man kann dann auch daneben von seinem Wesen sprechen, als Person, Geist und so weiter. Aber ich spreche jetzt von den Eigenschaften hauptsächlich. Wenn wir von der Größe Gottes sprechen, dann sagen wir, Gott ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig und so weiter. Wenn wir sagen, Gott ist gut in seinem Wesen, dann sagen wir, er ist heilig, er ist gerecht, er ist liebevoll und so weiter. Er ist gnädig. Und das sind die zwei Argumente, die Paulus gebraucht. Er fasst den ganzen Charakter, das ganze Wesen Gottes zusammen und sagt, Gott ist ein Gott, der ist groß und er ist gut, heilig und gnädig. Deshalb handelt Gott, wie er handelt. Diese zwei Argumente führt er nun näher aus in den Versen 19 bis 29. Übrigens, in den Versen 15 bis 18 zieht er schon gleich einen Schluss aus diesen zwei großen Eigenschaften. Er sagt, wenn Gott groß ist und wenn Gott gut ist in seinem Wesen, dann ist Gott frei zu handeln, wie er will. Das sagt er schon gleich vorweg. Dann darf Gott tun, was er will. Warum? Nun, nehmen wir einmal die Barmherzigkeit, die Güte Gottes. Nehmen wir einmal ein Beispiel. Sie sehen jemanden, der hat einen Unfall. Nun sagt zwar das Gesetz, ich nehme an, es ist doch in der Schweiz so, ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist so, wenn man jemand beim Unfall sieht, dann ist man verpflichtet zu helfen. Ich weiß auch nicht genau. Nun, von dort her gesehen, wäre es dann eine Pflichttat. Wir müssen jetzt ein anderes Beispiel nehmen. Aber lassen wir es. Meine Frage ist, ob Barmherzigkeit Barmherzigkeit ist, wenn sie unter einer Pflicht steht. In einem gewissen Sinne stimmt das. Wir sollten liebevoll sein. Wir sollten Gutes tun. Aber bei Gott ist es so, wenn er gezwungen ist, barmherzig zu sein, dann steht er unter einem höheren Gesetz. Aber es gibt keinen höheren denn Gott. Und deshalb ist bei Gott seine Barmherzigkeit frei. Seine Barmherzigkeit darf nicht diktiert werden. Das heißt, Paulus sagt, wenn Gott barmherzig ist, dann kann er sich die Gegenstände seiner Barmherzigkeit auswählen. Sonst ist es nicht mehr Barmherzigkeit. So argumentiert er bei der Gnade. Er sagt, wenn Gott gnädig sein muss, wenn ich zu Gott kommen kann und sagen, Gott, du musst mir gnädig sein, dann ist das, was Gott für mich tut, nicht mehr Gnade, sondern Schuldentlastung. Dann bezahlt er eine Schuld, die er mir gegenüber hat. Dann ist es nicht mehr freie Gnade. Also Gott muss frei bleiben in seiner Barmherzigkeit. Und das andere, das liegt auf der Hand. Wenn Gott groß ist, dann kann er natürlich tun, was er will. Und das macht ihn frei. Größe macht frei. Jetzt geht er auf diese Argumente ein, in den Versen 19 bis 29. Und bis hierher waren wir gekommen. Also das eine Argument, die Größe Gottes. Damit oder darüber spricht er in den Versen 20 bis 22. Hier bespricht er die Größe Gottes. Erstens sagt er darüber, und wir können in Vers 20 lesen, Vers 20. A, im ersten Teil, wer, o Mensch, bist du, dass du Gott entgegnest? Was tut Paulus hier? Was liegt in dieser Frage? Sehr viel. Einmal, dass der Mensch
klein ist und Gott groß ist. Wer bist du, sagt Paulus. Mit anderen Worten, du und ich sind uns doch einig, dass wir vor Gott kleine Wesen sind. Er ist groß. Wenn Gott groß ist und ich im Verhältnis zu ihm klein bin, jetzt zurück auf deinen Einwand, geziemt es sich denn, dich mit ihm zu messen im Gespräch, ihm zu entgegnen, mit ihm zu argumentieren, als ob du auf gleicher Ebene wärst? Sprichst du hier angemessen? So wie du sprichst, entspricht das der Realität? Was ist die Realität? Gott ist groß und ich bin klein. Entspricht dein Sprechen dieser Situation? So erziehen meine Kinder, nicht wahr? Der Realität entsprechend. Ja, was sagst du da? So erziehen Kinder einander. Und wenn es nicht klar wird mit dem Wort, dann wird die Jacke ausgezogen. Um zu beweisen, wer der Stärkere ist. Denn der Stärkere, der hat das letzte Wort. Nun können wir sagen, von einer gewissen Seite her, von einer gewissen Philosophie her, besser gesagt, Macht ist etwas Übles. Das sagt nicht die Bibel. Die Bibel sagt nicht, dass Macht etwas Böses ist. Die Macht ist nur dort böse, wo die Macht böse ist. Und da hört die Sache auf. Aber nur weil es böse Macht gibt, heißt nicht, dass alle Macht böse ist. Es gibt genug Leute, die haben hier an diesen Stellen falsch argumentiert. Noch einmal, das alte sehr klare Beispiel, das ich gerne gebrauche. Ein Pferd hat vier Beine, weil nicht alles, was vier Beine hat, ist ein Pferd. Es gibt Macht, die ist böse, aber nicht alle böse Macht oder nicht alle Macht ist böse. Gott ist mächtig und weil er mächtig ist, wird er das letzte Wort haben. So liegen die Dinge, sagt Paulus. Also, der Mensch hat entsprechend zu sprechen, entsprechend zu antworten, mit Gott zu reden. Und im zweiten Teil des Verses sagt er, wird etwa der Gefahrende zu dem Formenden sagen, warum machtest du mich so? Was tut Paulus hier? In Bezug auf die Schöpfung Gottes. In der Vergangenheit hat Gott den Menschen gemacht. Warum machtest du mich so? Der Mensch ist geschaffen worden. Und Gott ist der Schöpfer. Und wenn Gott der Schöpfer von Menschen ist, dann hat der Mensch entsprechend mit Gott zu sprechen. Wie mit einem Schöpfer. Dann sollten wir gewisse Grenzen kennen. Das ist das andere Argument in Bezug auf die Größe Gottes. Gott ist groß, weil er ein Schöpfer ist. Das dritte in Vers 21. Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Gott ist immer noch dabei zu formen. Er hat geschaffen, er hat den Ton geschaffen. Aber jetzt ist er immer noch dabei, entweder Menschen auf die Welt zu bringen oder aus diesen Menschen etwas zu machen. Gott ist heute dabei, zu formen, zu schaffen. Er ist in Bewegung, ist ein geschichtlicher Gott, ein handelnder Gott. Und jetzt kann Gott tun, was er will mit mir. Er kann mein Leben abschneiden, er kann es erhalten. Das heißt nicht, dass er immer Gebrauch macht von dieser Macht. Paulus sagt hier nicht, dass Gott willkürlich mit dem Ton umgeht. Es gibt Leute, die haben das aus diesem Vers geschlossen. Das steht hier nicht geschrieben. Wir müssen aufhören, wo der Text aufhört. Paulus stellt nur grundsätzlich die Frage, wenn es in Jesaja 64 heißt, und da steht es geschrieben, dass Gott der Töpfer und wir der Ton sind, und an einigen anderen Stellen wohl auch noch, dann kann ja Gott mit uns tun, was er will. Nun wird Paulus gleich zeigen, von der Güte Gottes her, dass dieser Wille mit dem Ton ein guter Wille ist, nicht ein böser. Aber jetzt zunächst muss Paulus einmal seinen Judenfreund zum Schweigen bringen, indem er darauf hinweist, es steht geschrieben im Alten Testament, Gott ist Töpfer und du bist der Ton und er kann heute aus dir, dem Israeliten, machen, was er will.
Wenn er aus dir ein Gefäß machen will zur Ehre, schön, herrlich. Und wenn es ein Nachtschöpfle sein soll, dann ist halt etwas anderes, ja. Was zur Unehre. Aber beides wird gebraucht. Beides wird gebraucht. Beides ist notwendig. Alles, ob gut oder böse, dient Gott zur Ehre. Ich meine jetzt nicht, dass ein Mensch ist, sollte man vergleichen sein können. Alles, ob gut oder böse, dient seiner Ehre. Das vierte Argument in Vers 22 in Bezug auf die Größe Gottes. Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, hier zeigt Gott oder Paulus, dass Gott seine Kraft zeigen darf. Wenn Gott das tun will, darf er das nicht. Gott ist mächtig, er hat Kraft. Darf er diese Kraft zeigen? Darf er seine Kraft kennen lassen wollen? Hier, lernst du meine Kraft einmal kennen. Darf er das? Doch, das muss man zugeben. Wenn Gott Kraft hat, darf er diese Kraft zeigen und anderen Menschen kennen lassen. Also, in diesen Versen zeigt Paulus, dass Gott groß ist und deshalb frei ist und tun kann, was er will mit seinem Geschöpf. Jetzt kommt er in den nächsten Versen, Vers 22 und weiter, zu sprechen auf die Güte Gottes. Die Güte Gottes schließt ein die Heiligkeit Gottes. Denn Heiligkeit ist richtiges Handeln gegenüber von Sünde. Es ist richtig so, es ist gut so. Wenn Gott Sünde bestraft, dann ist das richtig, dann ist das etwas Gutes, das muss getan werden. Paulus sagt nun in Vers 22, wenn Gott seinen Zorn zur Schau tragen will, demonstrieren will, er will eine Messe halten, er will seinen Zorn zeigen. Wo zeigt denn Gott seinen Zorn? Nur gegen Sünde, nicht gegen etwas Gutes. Also, ist das richtig von Gott, fragt Paulus, wenn du gesündigt hast und Gott ist zornig dagegen, darf er diesen Zorn zeigen? Nehmen wir einmal die Geschichte, auch von der Paulus hier in Römer 9 gesprochen hat, im Auszug aus Ägypten. Durfte Gott, kann Paulus fragen, seinen Zorn zeigen gegen Pharao und Ägypten? Durfte er das tun? War das nett von Pharao, dass er euch nicht ziehen ließ aus Ägypten? War das richtig? Nein, nein. War das schon von vornherein richtig, dass ihr dort Sklaven wart? Nein. War es richtig, gut, heilig von Gott, die Ägypter zu strafen? Das musste er Israel zugeben, ja. Und wenn du so handelst wie ein Pharao oder ein Ägypter, ja, muss er zugeben, nicht wahr? Gott ist gut, er darf seinen Zorn gegen Sünde zeigen. Nun sagt aber Paulus, er tut das nicht immer. Ist das etwas Gutes? Das sagt dann nur natürlich der Jude gern. Ja, das ist etwas Gutes, wenn er nicht gleich seinen Zorn zeigt, wenn es ihn betrifft. Das ist das nächste, Vers 22. Er hätte seinen Zorn zeigen können, aber er hat es nicht immer getan. Er hat den Willen dazu und er möchte Sünde strafen, aber er ist sehr, sehr langmütig. Er hatte Geduld mit Pharao. Er hatte Geduld mit den Ägyptern. Und die Folge war, dass Israel befreit werden konnte. Er hat Geduld mit Israel. Er hat Geduld mit uns, kann Paulus sagen. Wie oft hätte er nicht strafen können? Und vielleicht sollten wir sagen, müssen. Aber er ist langmütig. Er hat einen langen Mut. Er hat langen Mut zu warten, ob ich vielleicht doch umkehren werde, ob ich vielleicht doch noch einsehen werde und mich vor ihm beugen werde. Denn Gott will nicht meine Ferne, sondern meine Nähe. Das ist der Grundton bei Gott. Gott ist gut, sagt Paulus. Er ist langmütig.
Vers 23, Gott ist barmherzig. Übrigens können wir bei Vers 22 noch 2. Petrus 3, Vers 9 anführen. Gott wartet mit der Wiederkunft Jesu Christi. Warum? Weil er geduldig ist, langmütig ist. Er will, dass alle Menschen zur Buße kommen. So ist es auch hier. Paulus bringt dieselbe Eigenschaft Gottes hier an. Das dritte Argument für die Güte Gottes, Vers 23. Und wenn er es tat, das heißt, wenn er langmütig war, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig. Dieser Vers hat manchen Auslegern Probleme bereitet. Ich kann jetzt nicht auf die Probleme eingehen. Aber es dreht sich vieles hier um ein Wörtchen in Vers 23. Das Wörtchen damit. Mit anderen Worten, wie verhält sich Vers 22 zu Vers 23? Und es ist so. Es scheint so zu sein. Gott ist langmütig gegen Menschen, über die er einen Zorn hat, weil sie gesündigt hat. Gott ist langmütig, weil er seine Barmherzigkeit und nicht seinen Zorn über sie zeigen will. Mit anderen Worten, es ist nicht selbstverständlich, und dieses möchte ich tief hineinschreiben in unser Denken hinein. Es ist nicht selbstverständlich, wenn wir ein Gefäß des Zorns vor uns haben, dass dieses Gefäß dem Zorn schmecken wird. Und das ist nämlich die Lehre, die man aus Römer 9 geholt hat. Und dieser Vers zerstört meines Erachtens diese Lehre. Man denkt so, es sind Gefäße zuvor, das heißt vor ihrer Geburt, gleichsam bereitet worden, ein Gefäß zum Zorn, ein anderes Gefäß zur Barmherzigkeit. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, wir haben hier Menschen, die sind schuldig geworden an Gott. Und jetzt könnte Gott und müsste Gott von seinem Charakter her, von seinem Wesen her, sie zerstören. Aber er ist langmütig. Warum, fragt Paulus. Vers 23, die Antwort. Damit er Barmherzigkeit zeigen kann. Damit aus den Gefäßen des Zorns Gefäße der Barmherzigkeit werden können. Warum? Nun, das ist das Nächste. Das Vierte. Er hat eine Herrlichkeit bereit. Die kommt noch. Der Zorn kommt noch. Für die, die es nicht so wollen. Für die, die sich nicht rufen lassen. Und er hat eine Herrlichkeit bereit. Und das zeigt, dass Gott gut ist. Gott ist gut, weil er eine Herrlichkeit bereit hat für Bußfertige. Und jetzt soll man sich rufen lassen zu dieser Barmherzigkeit. Und das ist das Fünfte, dass Gott überhaupt ruft. Nicht nur still ist und wartet, sondern dass er spricht. Spricht zu den Gefäßen des Zorns. Und ruft, komm zu mir. Und die Sendung Jesu in die Welt ist ja ein einziges Rufen Gottes an den Menschen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Das ganze Evangelium ist ein Ruf an Menschen zu kommen. Das wurde uns am vorigen Donnerstag so wichtig in dem Bibelkreis. Anhand von Epheser 6, Vers 15. Unsere Botschaft ist eine Botschaft des Friedens. Wenn wir anklagen müssen, soziale Ungerechtigkeit, dann ist diese Anklage unserer Botschaft des Friedens untergeordnet. Das heißt, wie Paulus, der Felix anklagen musste wegen Ungerechtigkeit und so weiter, so sprechen wir über Sünde, um Menschen zur Buße führen zu können, damit sie dann die Barmherzigkeit Gottes erfahren können, damit sie mit Gott versöhnt werden können. Friede ist die letzte Absicht bei allem Sprechen über Gott und Sünde. Friede ist unsere Hauptbotschaft. Wenn Gott später richten wird, das kommt dann nachher. Aber heute ist es die Zeit der Gnade, sagt Paulus. Sechstens, ich muss zum Schluss kommen. Gottes Angebot gilt Außenstehenden sowohl als Nahestehenden, nicht Geliebten, das heißt Verworfenen, sowohl als anderen, 24 und 25. Und hier zitiert er aus Hosea. Und das Wort in Hosea ist an Israel gerichtet. Das heißt, es gibt innerhalb von Israel Verworfene. Und nun sagt Paulus, Gott spricht zu diesen Verworfenen in Israel, ich will euch gnädig sein. Und ihr werdet solche sein, denen ich gnädig bin. Er sagt, er wird nicht Geliebte, Geliebte nennen. Das heißt, die Prophetie sagt, Menschen werden zur Buße kommen. Also sagt Paulus, er wendet es jetzt auf die Heiden an gleich. Wenn Gott zu verworfenen Israeliten sagt, die zu Heiden geworden sind, die dürfen wieder Geliebte Gottes werden. Bitte, mein Freund aus Israel, warum darf ich dann nicht zu dem Heiden gehen, den ihr gleich geworden wart, und ihm dieselbe Gnade anbieten, die Gott euch, die ihr zu Heiden geworden wart, angeboten hat? Da ist seine Argumentation für seine Heidenmission. Denn da war er angeklagt, die Wahrheit. Apostelgeschichte 21. Warum wird Paulus gefangen genommen? Weil ein Jude ihn gesehen hat, der aus Ephesus, der Gegend von Ephesus kommt, und hatte dort das Evangelium von Paulus gehört, dass er Heiden das Evangelium dem Messias von Juden angeboten hatte. Das durfte man nicht tun, so mit dem Wort Gottes umgehen. Und dann ist er gefangen genommen worden. Und deshalb schreibt Paulus später zu den ephesischen Christen, ich bin jetzt in Rom ein Gefangener, weil ich euch den Heiden Evangelium predigte. Das heißt, Paulus hat im Evangelium Nichtgeliebten die Liebe Gottes angeboten, damit das Wort in Hosea und anderen Stellen erfüllt werden können, dass Gott diese Nichtgeliebten Geliebte nennen kann. Nicht mein Volk nennen kann. Und siebtens, Vers 26, Gott will ein Vater sein. Es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihm gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Gott will ein Vater sein. Er hat die Welt geschaffen, er hat Menschen geschaffen, er hat Vaterschaft geschaffen, sagt Paulus in Epheser. Gott ist ein Vater und er möchte Vater sein. Und er möchte aus euch, den Verworfenen, den verlorenen Söhnen, zu Söhnen des lebendigen Gottes machen. Also das ist der siebte Grund, weshalb Gott ein guter Gott ist. Und das letzte, nein, noch nicht das letzte, achtens, Vers 27. Gott bleibt seinem Erwählungswort treu. Ah, da ist der Krux, da ist die harte Stelle. Da waren wir am Anfang des Kapitels. Hat Gott Israel erwählt? Kann er sein Erwählungswort einhalten? Ja, sagt Paulus, er wird es tun. Es wird immer Israeliten geben. Bis zum Ende wird es Israeliten geben. Und wenn es nur ein Rest ist, dann wird Gott gerecht sein, denn er ist gerecht, Vers 28, und das ist ein neuntes Argument, ob er richtet oder rettet. Im Gericht und in Rettung bleibt Gott gerecht. Das ist gleichsam eine Zusammenfassung, besser gesagt, schlechter. Acht oder neun Argumente für die Güte Gottes. Gott ist heilig, Gott ist langmütig, Gott ist barmherzig, Gott will eine Herrlichkeit schenken, Gott ruft Menschen zu sich, Gott will Außenstehenden zu sich führen, Gott will Vater sein, Gott hält sein Erwählungswort und ob er richtet oder rettet, er bleibt gerecht. Wollen wir dieses anwenden auf unsere Lebensprobleme. Ich habe jetzt nicht viel Anwendung gebraucht heute.
Aber ich glaube, wir sind imstande dazu, das Wort mitzunehmen und dann dort anwenden zu lassen, wo der Heilige Geist das tun will. Wir beten. Allmächtiger Gott und himmlischer Vater, wir beten dich an und danken dir, dass wir es tun dürfen durch Jesus Christus, deinen Sohn, im Heiligen Geist. Du bist heilig, gerecht, gut, liebevoll, barmherzig. Du bist ein herrlicher Gott. Wir danken dir, Herr, dass wir in guten Händen sind. Schenk uns, Herr, solch eine Liebe, wie der Apostel Paulus sie hatte, denen gegenüber, die immer noch dort sind, wo dein Zorn sie treffen sollte, damit er sie nicht trifft, sondern sie zu Gefäßen der Barmherzigkeit umgestaltet werden können. Denn das willst du tun. Und wir danken dir, Herr, dass wir dazu gebraucht werden dürfen. Amen.
Gib uns Frieden. Amen.
Amen.
Gott bedeutet.